So, guten Morgen, dann legen wir mal los. Ich wollte erst kurz was Organisatorisches sagen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir auch diese Woche noch jeweils zwei Vorlesungen machen. Ich habe aber den Eindruck, dass das ein bisschen zu viel ist, wenn Sie vormittags und nachmittags eine Vorlesung haben. Deswegen machen wir heute schon eine erste Übung, aber noch nicht in dieser Einteilung in drei Gruppen, sondern zu den zwei Terminen, die ursprünglich da waren, weil wir dafür keinen Rechnerraum brauchen werden. Na, also wir sehen uns heute Nachmittag entweder um, wann ist das immer, 13 Uhr noch was oder 15 Uhr noch was, ja, die beiden Blöcke. Im Prinzip können Sie so kommen, wie Sie letztes Mal gekommen sind, wobei es da natürlich in dem ersten Übungsraum relativ eng war. Wenn Ihnen das egal ist, dann machen Sie das ruhig wieder. Ja, es haben ja genau alle einen Platz gefunden. Ansonsten wäre es natürlich auch sinnvoll, sich auf diese zwei Gruppen zu verteilen, aber mir ist das vom Prinzip egal. Also wenn Sie sich reinfärchen wollen in den Raum, ja? In den Vorlesungsraum, im Rechnerraum, das hat da keinen Sinn. Also im Rechnerraum gibt es 12 oder 13 PCs und 25 Stühle oder sowas, das funktioniert nicht. Der andere Raum ist etwas größer, also da, wo wir letztes Mal waren. Gut, dann habe ich zum letzten Mal noch drei Nachträge, weil in einer der beiden zweiten Vorlesungen, also die war ja zweigeteilt, die habe ich doppelt gehalten, da kamen teilweise Fragen und da habe ich Ihnen einfach noch ein paar Folien zugemacht, also das sind jetzt noch ein paar Nachträge. Es hatte jemand gefragt, seit wann es diese MIPS-basierten Chipkarten gibt, und ich habe einfach nur ein bisschen recherchiert, wo die mal dokumentiert waren, und das älteste, was ich gefunden habe, das war 2002. Das sind 32-bittige MIPS-Chips, die da auf diesen Karten drauf sind. Das sind praktisch so Smart-Cards, ne, die irgendwelche Berechnungen durchführen können. Und also es kann sein, dass es noch ältere gibt, aber das war jetzt das früheste Dokument, was ich gefunden habe. Und das, was ich da als Referenz angegeben habe, die Webadresse, das ist praktisch so eine Art Werbedokument vom Hersteller aus diesem Jahr, wo er erklärt, was man jetzt mit diesen Karten machen kann und warum die besser sind als einfachere Chipkarten. Okay, dann war das andere, da hatte ich Ihnen gesagt, machen Sie mal selber Recherche dazu, was ist Equivalence Checking, einer von Ihnen hatte mir das auch direkt nach der Vorlesung dann noch erzählt. Vom Prinzip ist die Idee, ich werde jetzt nicht das vorlesen, was ich Ihnen da rausgeschrieben habe, das ist einfach nur, wenn Sie sich die Folien runterladen, dass Sie es dann nochmal am Stück haben. Die Idee ist einfach, dass Sie, wenn Sie das Design von so einem Chip haben, dass Sie da unterschiedliche Layouts haben können, ja, weil Sie vielleicht irgendwie die Flächen, wo das Ganze nachher draufkommt, weil Sie die irgendwie besser ausnutzen wollen, dass das Ding einmal so rum und einmal so rum gedreht ist und dann ein paar Verdrahtungen etwas anders laufen. Und beim Equivalence Checking geht es im Prinzip darum, dass egal welches von diesen Layouts Sie wählen, dass Sie also exakt dasselbe Verhalten kriegen. Ja, dass nicht nur von der Logik her das Ganze identisch ist, sondern dass zum Beispiel auch das Timing von so einem Chip dann genau gleich ist. Ja, diese Chips sind ja deterministisch in dem Sinne, dass wenn Sie da irgendwelche Signale reinschieben, irgendwelche anderen Signale rauskommen müssen, und es muss immer gleich sein, es muss immer die gleiche Zeit benötigen, das darf nicht von der Tageszeit abhängig sein oder sowas oder von anderen Faktoren, das soll immer gleich sein. Und das heißt auch, wenn Sie zwei Varianten eines Chips haben, die eben minimal anders verdrahtet sind, dann verlangen Sie, dass die sich gleich verhalten, ne, damit es egal ist, welchen von diesen beiden Varianten, welche Sie da jetzt verbauen. Das wäre ärgerlich, wenn Sie zwei Versionen hätten und bei der ersten, da müssten Sie immer abfragen, welche Version ist das, und dann vielleicht bestimmte Dinge anders machen, weil nur in einer von den Versionen das Ganze funktioniert. Also darum geht es beim Equivalence Checking, ja, die Dinger sollen funktional äquivalent sein, also dasselbe tun. Dann hatten wir im Zusammenhang mit dieser Kategorisierung, ja, Single Instruction, Multiple Data oder Multiple Instruction, Multiple Data und so weiter, wo es diese vier Varianten gab, hatte einer von Ihnen gesagt, naja gut, die aktuelleren Intel-CPUs, die machen das ja auch, das müssten auch Vektorprozessoren sein. Ja, und es ist so, dass Sie diese für Multimedia-Geschichten geeigneten Erweiterungen in den neueren Chips drin haben. Und da haben Sie so 128-Bit-breite Superregister, die Sie tatsächlich als Vektorregister verwenden. denken können. Ja, also je nachdem, mit was für Daten Sie operieren, ob Sie irgendwelche Float-Variablen oder einfachere Integers oder sowas haben und wie breit die sind, können Sie da 4 oder 8 Stück reinstecken, ja, und haben damit praktisch einen Vektor. Und dann können Sie 2 solche Vektoren als Register nehmen und etwa addieren. Ja, das ist das, was ich da mit der Vektoraddition gemeint habe. Ich mache mal wieder die Lampe hier aus. So, jetzt kann man auch alles sehen. Ja, also das Normale wäre ja, wenn Sie 2x4 Werte haben und Sie wollen jeweils aus dem ersten und aus dem zweiten Satz den ersten Wert addieren, den zweiten Wert addieren und so weiter, dann würden Sie sowas machen, wie da unten steht, diese Schleifenkonstruktion. Ich habe es jetzt nicht als Schleife, als Vorschleife formuliert, sondern einfach der Reihe nach hingeschrieben, Z1 ist X1 plus Y1 und so weiter. Und das heißt natürlich entsprechend, wenn Sie noch mehr haben, also weil Sie zum Beispiel kleine Integers speichern in den Registern, dann könnten Sie vielleicht sogar 8 oder 16 davon haben. Ja, und dann müssen Sie entsprechend viele Befehle ausführen. Und mit diesen SSE-Erweiterungen haben Sie eben die Möglichkeit, dass Sie in einem Vektorregister gleich mehrere von diesen Werten drin haben und dann können Sie mit einem einzigen Befehl, ein einziges Kommando praktisch 2 von diesen Registern addieren und haben sofort die Ergebnisse. Ja, da müssen Sie natürlich schauen, wie Sie dann an die Werte wieder rankommen. Aber vom Prinzip machen Sie damit aus 4 oder 8 einzelnen Instruktionen, machen Sie eine einzige. Ja, auch in dem Assembler-Quellcode, wenn Sie das aufschreiben, ist es dann nur noch eine Instruktion und nicht mehrere oder gar eine Schleife. Die Frage ist eben jetzt, macht das eine aktuelle CPU dieser Bauart, macht es die zu einer Vektor-CPU? Ja, meiner Ansicht nach tut es das nicht, weil das nur eine Erweiterung ist, ein Zusatzfeature, was man halt verwendet, wenn man ja irgendwelche Spezialaufgaben lösen will. Aber vom grundsätzlichen Aufbau her ist die CPU ja immer noch so, wie schon die ganz frühen Intel-CPUs vor 10 oder 15 Jahren waren. Und es ist einfach nur eine Ergänzung, wo Sie halt die Möglichkeiten haben. Wenn Sie einen richtigen Vektorprozessor sich anschauen, da haben Sie viel größere Vektoren. Das heißt, in einem einzelnen Vektor können dann zum Beispiel, jetzt kommt darauf an, was für ein Modell es ist, können dann etwa 64 Werte drinstehen. Ja, das heißt, Sie können nicht nur 4-mal, also solche 4er-Vektoren, Vektoren bilden und die addieren oder ein Skalarprodukt bilden oder sowas, sondern Sie können das direkt mit einem 64er Vektor machen. Ja, und es geht auch noch größer. Also das ist einfach dann eine andere Konstruktion, wo man damit arbeitet. Aber das grundsätzliche Prinzip ist natürlich das gleiche. Ja, also diese Erweiterung bringt praktisch so eine Art Vektor-Feeling auch in die Standard-CPUs rein. Gut, dann habe ich hier noch das für Sie. Ich habe gesehen, dass einige von Ihnen sich schon eingetragen haben in eine der Gruppen. Diese erste Teilgruppe, die war heute Morgen, habe ich nochmal reingeguckt, war fast ausgebucht, da war noch ein Platz frei. Und in der zweiten ist gar nichts mehr frei, aber in der dritten waren heute Morgen noch 11 Plätze frei. Also da müssten Sie schauen, dass Sie halt entweder in die erste, dass Sie den letzten Platz kriegen, wenn er noch da ist, oder in die dritte reingehen. Ja?
Bei meiner Freundin ist aber jeweils nur diese Abendgruppe überhaupt angezeigt worden. Sie konnten uns gar nicht irgendwo anders anmelden.
Also Sie haben nicht 3 und auch nicht 2, sondern nur eine einzige gesehen, oder was? Also wenn Sie in der A-Gruppe sind, dann sehen Sie... Ja, also in welche wollen Sie rein? Bitte? Also Sie sind praktisch, Sie sind ein Sonstiger und deswegen sehen Sie die EF3A und 3B nicht. Ja. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, wir können das versuchen, dass Sie einfach mal zu einem der beiden Termine erscheinen und dann müssen wir schauen, wie es aussieht mit der Auslastung vom Raum. Ja? Aber vom Prinzip ist es halt so, dass die Veranstaltung in erster Linie für diese beiden Gruppen IF3A und 3B vorgesehen ist und deswegen können die mit Priorität in diese Kurse reinbuchen. Ja. Sie müssen da nicht dran teilnehmen, ne? Bitte? Ne, also Sie schreiben am Ende halt die Klausur oder was da ist? Ja. Ja. Aber die Inhalte des Praktikums sind natürlich trotzdem relevant, ne? Die gehören zum Stoff dazu. Aber wenn Sie sich die Übungsaufgaben runterladen und selber zu Hause lösen oder so, ist das egal. Ja. Also es ist auch so, dass was wir zum Beispiel heute machen, ich habe für die Übung heute so ein Arbeitsblatt vorbereitet. Ich werde es im Prinzip austeilen und dann sitze ich da und schaue Ihnen zu, was Sie machen. Die Blätter? Na gut, Sie können es einfach runterladen. Es steht jetzt auf meiner Webseite. Ja, also ich bringe in die Übungen ein paar Kopien mit, aber da ich habe da praktisch eine Freistunde zwischen der Vorlesung und der ersten Übung und da wandere ich oben in den Kopierraum und mache da die Kopien. Deswegen kann ich Ihnen die nicht morgens schon. Ja. Genauso finden Sie auch natürlich die Vorlesungs-PDFs, also die Folien finden Sie auch auf meiner Webseite. Im Moment ist es so, dass die immer erst am späten Abend vorher oder morgens früh am Tag selber auftauchen. Das gefällt mir nicht, das wird auch nicht so bleiben. Also ich habe schon eigentlich vor, dass Sie einen Tag vorher das Material runterladen können, damit Sie schon mal einen Blick reinwerfen können, wenn Sie das wollen. Ja, im Moment hat das aus zeitlichen Gründen einfach nicht geklappt, deswegen ist das jetzt immer so spät da. Aber Sie finden das alles in so einem 4-on-1-Layout ja, zum Ausdrucken. Okay, also wenn es noch irgendwelche Probleme mit der Belegung gibt, dann würde ich Sie einfach bitten, mich entweder dann nochmal, wenn wir dann nächste Woche wirklich starten mit diesen drei Gruppen, ja, und Sie dann merken, es funktioniert nicht, dass Sie mich dann nochmal anschreiben oder ansprechen und mir Ihren Namen und Ihren Grund, warum Sie jetzt in eine andere Gruppe rein müssen oder sowas sagen. Und dann werde ich versuchen, da irgendwas dran zu drehen, aber da habe ich halt auch nur eingeschränkte Möglichkeiten, ne, weil einfach der Raum nicht verhandelbar ist. Also wir müssen in diesen PC-Raum, es gibt keinen anderen und deswegen müssen wir die Aufteilung so machen. Okay, weiter im Stoff geht es hiermit. Für einen Teil von Ihnen ist es jetzt eine Wiederholung, weil wir ja letztes Mal den zweiten Teil der Vorlesung eben zweigeteilt hatten und ich bin unterschiedlich weit gekommen in den beiden Veranstaltungen. Das geht aber nur um 4 Folien oder so. Also ich glaube, in der ersten Gruppe bin ich etwas weitergekommen, deswegen müsste das jetzt nochmal doppelt für Sie sein und für die anderen sollte es neu sein. Ja, also wir wollen uns angucken, diese Instruction Set Architecture oder Befehlssatzarchitektur, wo wir einfach überlegen, wie ist der Befehlssatz von einem Prozessor aufgebaut und da werden wir halt verschiedene Möglichkeiten sehen, was da so geht und daran kann man dann verschiedene Architekturen unterscheiden. Ja. Da gucken wir uns verschiedene Sachen an. Erstmal, wie sieht der Befehlssatz an sich aus? Also was gibt es einfach für eine Sammlung von Befehlen, die zur Verfügung stehen? Was es da gibt, hängt natürlich stark davon ab, was für Register wir haben. Ja, also jede oder fast jede CPU besitzt Register, mit denen sie arbeiten können, also die sie irgendwie verändern können. Es gibt auch CPUs, die nur interne Register haben, wo sie nicht drankommen. Das ist aber eher ungewöhnlich. Und dann ist natürlich klar, wenn Sie jetzt viele Register haben, dann werden Sie auch irgendwelche Befehle haben, mit denen Sie darauf zugreifen können. Wenn Sie weniger Register haben, entsprechend weniger Möglichkeiten, Befehle zu bilden. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und dann geht es um Adressierungsarten. Die Frage, wie komme ich an den Speicher ran? Also wie hole ich mir Werte aus dem Speicher, um sie zum Beispiel in ein Register reinzuladen und wie gebe ich das wieder zurück? Da gibt es da verschiedene Möglichkeiten mit indirekter Adressierung, wo Sie erst aus dem Speicher noch sich eine Adresse holen und dann von dort, von der Adresse die Sachen lesen. Also das sind da die Dinge, die wir uns anschauen. Und dann ist noch die Frage, welche Art von Interrupt-Behandlung möglich ist. Da können sich die Prozessoren auch unterscheiden, einfach in der Frage, was passiert, wenn ein Interrupt kommt. Jetzt ist es so, dass es eine klassische Einteilung gibt in etwas, was man ein, zwei oder drei Adressmaschinen nennt. Und da ist im Wesentlichen die Frage, wie viele Argumente kann ich bei einem Kommando angeben. Also wenn ich etwa einen Addierbefehl oder sowas in der CPU habe, ja, kann ich dem drei Argumente zum Beispiel geben, wo dann eines das Ziel ist und die anderen beiden sind die Quellargumente. Ja, das könnte etwa bedeuten, dass ich zwei Registerinhalte addiere und in ein drittes Register reinschreibe. Könnte aber auch heißen, dass ich einen Mischmasch irgendwie mache. Also ich hole mir irgendwelche Werte aus dem Speicher und noch irgendwelche Registerinhalte, addiere das und danach bin ich wieder frei, wo ich das hinschreibe. Entweder in den Speicher rein oder wieder in ein Register. Und einfach die Frage eben, wie viele Möglichkeiten habe ich da? Das ist so eine klassische Unterteilung. Es ist aber inzwischen oft so, dass es nicht so eine starre Trennung gibt. Also es gibt kaum Maschinen, die jetzt wirklich nur einen Adressbefehle irgendwie unterstützen würden oder nur drei Adressbefehle, sondern es ist häufig so, dass sie eben eine Mischung davon haben und deswegen sprechen wir dann von ein Adressbefehlen, zwei Adressbefehlen und so weiter. Ja, das vielleicht wichtigste für die interne Speicherung und Berechnung sind eben in den meisten Prozessoren die Register. Ja, wir werden ein Beispiel von so einem Ausnahmeprozessor sehen, wo man nicht mit Registern rumhantiert, sondern stattdessen einen prozessorinternen Stack hat. Aber das ist doch eher ungewöhnlich. Und ein Register ist halt ein kleiner Speicher, der enorm schnell ist, weil er Teil der CPU ist und viel besser als alles andere angebunden ist. Also selbst sowas wie ein First-Level-Cache, der auch auf der CPU drauf sitzt, der wäre also um Größenordnungen langsamer als der Zugriff auf Register, einfach weil sie die permanent brauchen. Alle Berechnungen, die sie so durchführen, die greifen halt auf Registerinhalte zurück und schreiben da auch wieder rein und deswegen muss es fix gehen. Und typischerweise unterteilt man die Register dann nochmal in allgemeine Register, General Purpose Registers und in Spezialregister. Spezialregister kann sowas sein wie Befehlszähler zum Beispiel. Ja, das ist etwas, wo Sie normal nicht von Hand mit rumhantieren. Und wenn wir jetzt dann die verfügbaren Register betrachten und dann noch den Befehlssatz dazu nehmen, der ja dazu da ist, diese Register auch zu manipulieren, dann nennen wir das Ganze zusammengenommen Programmiermodell. Und im Prinzip kann man dann eben sagen, ja, meine Klassifizierung verschiedener Prozessorarchitekturen entspricht meiner Klassifizierung von verschiedenen Programmiermodellen. Hier nochmal ein paar von diesen Spezialregistern, die ich gerade erwähnt habe. Also der Befehlszähler ist sicher eines der wichtigsten. Das haben Sie immer, ja, weil ja im Prinzip Sie eine sequentielle Abarbeitung der Befehle haben, die irgendwo gespeichert sind. Und dann gibt es halt Sprungbefehle, um da rein und raus zu kommen. Und deswegen brauchen Sie immer einen Befehlszähler, der automatisch hochgezählt wird, wenn Sie ein Kommando gerade abgearbeitet haben. Dann ist es typischerweise so, dass Sie auch einen Stackpointer haben, damit Sie sowas wie Unterprogrammaufrufe ermöglichen können. Und der Stack ist halt ein Speicherbereich, der ständig wächst oder wieder kleiner wird. Ja, da werden immer wie eben auf dem Stapel Sachen draufgelegt und wieder runtergenommen. Das kennen Sie ja alles schon. Und dann gibt es teilweise auch noch ein Indexregister für kompliziertere Adressberechnungen, gerade wenn Sie so indirekte Adressierungen machen. Und dann hat man auch typischerweise ein Statusregister, ja, wo so Carry-Flags und ähnliche Sachen drin sind, wenn Sie irgendwelche arithmetischen Berechnungen durchgeführt haben und es zum Beispiel zu einem Übertrag kam oder ein negativer Wert rausgekommen ist, dann können Sie da irgendwelche Bits auslesen aus dem Statusregister. Und für all diese Register gilt, dass Sie da typischerweise nicht hingehen und sagen, ich schreibe da jetzt einen Wert rein in das Register oder ich lese da einen Wert raus, sondern Sie benutzen die auf andere Art und Weise. Ja, und im Gegensatz dazu eben die Standardregister funktionieren halt so, dass Sie da eigentlich alles mitmachen können. Sie können da beliebige Werte reinschreiben und Addieroperationen und anderes drauf anwenden. Ja, es hätte zum Beispiel relativ wenig Sinn, wenn Sie jetzt sagen, ich nehme jetzt mal den Stackpointer und multipliziere den mit 16 und dann gucke ich mal, was da rauskommt oder so. Das hat keinen Sinn. Ja, Jetzt hatte ich schon gesagt, es ist eben so ein Punkt, wie sieht es aus mit dem Zugriff auf die Register und auch auf die Speicherinhalte? Ja, wie kann ich das kombinieren? Und das heißt, da geht es darum, was für Operanden sind möglich bei den einzelnen Befehlen, die ich habe, und wo landet das Ergebnis von irgendwelchen Berechnungen? Wenn ich etwa was addiere, wo wird dann das Ergebnis hingeschrieben? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Eine Variante wäre, dass ich für den Zugriff auf Speicherinhalte nur sowas wie Transferbefehle habe. Also ich habe dann nur so Load- und Store-Kommandos. Ich kann also direkt Daten hin und her schieben zwischen Registern und Speicherzellen. Aber ich kann nichts anderes damit machen. Also ich kann nicht sagen, ich will den Inhalt von zwei Speicherzellen addieren und das Ergebnis zum Beispiel in eine dritte Speicherzelle schreiben. Ja, das wäre eine Variante, dass man sagt, man hat nur diese Transferbefehle. Und die andere Variante ist dann eben, dass es freier ist und einfach verschiedene Kombinationen möglich sind, was typischerweise zu kürzerem Code führt. Ja, weil wenn Sie überlegen, dieses Beispiel, zwei Speicherinhalte addieren und in eine dritte Speicherzelle schreiben, wenn ich da völlige Wahlfreiheit habe bei meinen Operanden, dann könnte ich sowas schreiben wie addiere den Inhalt von Speicherzelle X und zum Inhalt von Speicherzelle Y und speichere das Ganze in Zelle Z. Ja. Das ist ein einziges Kommando und wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dann muss ich erst zwei Speicherzellen auslesen, in Register reinkopieren, dann die Register addieren mit einem Kommando und das Ergebnis dann wieder zurückschreiben. Dann habe ich also schon vier Befehle. Und ja, da wollen wir uns jetzt einfach die gängigen Möglichkeiten anschauen, wie man das Ganze machen kann, anhand eben genau dieser Aufgabe einfach zwei Werte addieren. Ja, das können Sie auch durch komplexere Operationen jetzt ersetzen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Wir gehen davon aus, dass am Anfang die Werte, mit denen gearbeitet werden soll, dass die im Speicher stehen und dass wir die also irgendwie packen müssen und addieren und dann das Ergebnis wieder zurückschreiben müssen. Und da schauen wir uns an, was für Möglichkeiten es gibt. Ja, das ist jetzt mal eine grafische Darstellung von den Varianten, die ich Ihnen zeige. Rechts ist ein bisschen abgeschnitten. Vom Prinzip, was Sie hier sehen, diese unteren Bereiche, das soll immer der Hauptspeicher sein. Ja, also diese jeweils unteren Streifen, das sind einfach einzelne Zellen im Hauptspeicher. Dann sehen Sie in der Mitte jeweils das Rechenwerk, was die Berechnungen durchführt. Und ganz oben sehen Sie Register im Prozessor. Ja, und Sie können jetzt in den verschiedenen Modellen erkennen, was da möglich ist. Wenn wir also anfangen ganz links mit der ersten Möglichkeit, die sogenannte Akkumulatormaschine, da gibt es nur ein einziges Register und Berechnungen laufen immer so ab, dass Sie praktisch mit dem Akku arbeiten, also da steht schon irgendwas drin und dann eine Operation, etwa Addition oder sowas machen und dafür einen Wert aus dem Speicher verwenden. Ja, also dieses grün markierte Teil, das soll praktisch einen Speicherinhalt darstellen, der in die Berechnung mit eingeht. Genauso geht der Akku mit in die Berechnung ein und das Ergebnis landet dann wieder im Akku. Ja, also das ist die erste Variante. Ich gehe da jetzt relativ schnell durch, weil ich zu jedem der Dinger nochmal eine eigene Folie habe. Das zweite und das dritte sind im Prinzip ähnliche Geschichten. Da habe ich mehrere Register und habe aber die Möglichkeit, eben bei meinen arithmetischen Operationen gleichzeitig auf Register und Speicher zuzugreifen. In dem linken Beispiel wird dann das Berechnungsergebnis in einem Register gespeichert und in dem rechten von den beiden Beispielen landet das Ergebnis direkt im Hauptspeicher. Ja, also es sind zwei mögliche Varianten und die nennen wir Register Memory Modell oder Architektur, ja, weil eben da der Zugriff auf beides gleichzeitig möglich ist. Dann in der vorletzten Spalte, da sehen Sie die Variante, wo Sie nur mit Registern rechnen können. Ja, Sie erkennen, dass unten dieser Speicherbereich, der ist komplett weiß, also da findet kein Zugriff drauf statt. Wenn Sie also da irgendwelche Dinge brauchen, dann müssen Sie die zunächst aus dem Hauptspeicher in ein Register kopieren. Und ganz rechts ist so ein Spezialmodell, was eben diese Stack-Maschine beschreibt. Ja, bei der Stack-Maschine haben Sie praktisch innerhalb der CPU einen eigenen Stack. Also es gibt nicht eine Reihe von Registern, mit denen Sie irgendwas machen, sondern es gibt einen Stack, den Sie ja im Grunde ähnlich verwenden können wie beim normalen Programmieren, einen Stack im Hauptspeicher. Da werden halt immer Werte auf diesen Stack aufgehäuft und wieder weggenommen und Sie haben dann nur Operationen, die praktisch sich die obersten Einträge des Stacks nehmen, damit irgendeine Berechnung durchführen und das Ergebnis wieder auf den Stack schreiben. Ja, aber in der CPU. Also es ist kein Stack im Hauptspeicher, sondern ein Stack in der CPU. Sieht man selten. Man sieht es tatsächlich, wenn man sich kompilierten Java-Code anguckt. Also wenn Sie, haben wir glaube ich gerade eine Java-Vorlesung gehabt, dann machen Sie ja es ist eine andere Gruppe. Also hier war eben in dem Raum war eine Java-Vorlesung drin. Bei Java ist es so, dass Sie ja so einen Bytecode erzeugen, der praktisch für eine virtuelle Maschine gedacht ist. Und diese virtuelle Maschine, die hat tatsächlich eben einen solchen Stack, mit dem sie arbeitet. Da zeige ich Ihnen nachher auch was zu. Ja, gucken wir uns die Dinger im Detail an. Also die erste Variante ist eben das mit dem Akku. Das lange Wort Akkumulator kommt von Akkumulieren, das ist sowas wie Anhäufen, Ansammeln. Ja, und die Idee ist einfach dahinter, dass ich einen zentralen Ort habe, wo immer der Zwischenstand meiner Berechnungen drin ist. Ja, wenn Sie einen mittelmäßigen Taschenrechner haben, dann kennen Sie im Prinzip auch dieses Akkumulatormodell. So die einfacheren Taschenrechner, selbst die ohne wissenschaftliche Funktionen und sowas, die haben ja fast alle so Tasten M+, M-, MC, MR oder sowas, ja, wo Sie praktisch den aktuell angezeigten Wert in einen Zwischenspeicher reinschreiben können. Und mit M+ oder M- können Sie auch Sachen addieren. Ja, das ist dafür gedacht, dass Sie nicht mit Klammern oder sowas hantieren müssen, wenn Sie komplizierte Berechnungen machen wollen. Und die ganz einfachen Taschenrechner haben ja auch keine Klammerntasten, um jetzt irgendwelche Summen einzuklammern, bevor Sie ein Produkt bilden. Und dann ist die Vorgehensweise normalerweise so, am Anfang setzt man diesen Speicher auf 0 und dann fängt man an, rechnet irgendwas aus, hat einen Zwischenwert, drückt dann M+, um den halt in diesen Speicher reinzuschreiben oder auf die 0 drauf zu addieren. Dann macht man die nächste Zwischenrechnung, kriegt wieder irgendein Ergebnis raus und addiert das nochmal mit M+ dazu und irgendwann ist man fertig und dann gibt man das mit der richtigen Taste, gibt man praktisch diese Gesamtsumme aus. Ja, das ist im Grunde genau das Prinzip, was auch in jeder Akkumulatormaschine umgesetzt wird. Und es ist dann eben so, jegliche Form von Berechnung, die Sie machen, nimmt sich immer einen der Werte. Also wenn Sie eine Berechnung haben, haben Sie ja normal mindestens zwei Argumente. Es sei denn, Sie machen sowas wie invertieren oder negieren. Ja, das heißt, der erste Wert, der steht immer schon im Akku drin. Und der zweite kommt irgendwo anders her. Bei den Akkumaschinen kommt der immer aus dem Speicher. Ja? Wenn Sie also jetzt die Additionsoperation bei so einem Prozessor angucken, dann haben Sie genau das Modell, was Sie auch haben, wenn Sie diesen einfachen Taschenrechner benutzen. Ja, wenn Sie natürlich Multiplikation oder Division oder sowas betrachten, dann entspricht es nichts mehr, was Sie auf dem Taschenrechner haben. Ja, es gibt keine M-Mal-Taste auf dem einfachen Taschenrechner. Ja, und wie würde jetzt unsere Aufgabe praktisch gelöst aussehen? Also zunächst mal lädt man den ersten Wert in den Akku rein. Man muss ja mit irgendeinem Startwert anfangen. Und das macht man über so ein Load-Kommando, also diese Transferbefehle zwischen Speicher und Register, die gibt es in diesem einfachen Modell auch. Ja, zwischen dem Akku und dem Speicher können Sie auch Informationen hin und her schieben. Dann haben Sie praktisch den Startwert im Akku drin und dann mit Add B wird eben der Wert aus Speicherzelle B hinzuaddiert. Dann steht im Akku schon das Endergebnis und wenn Sie das noch in den Speicher zurückschreiben wollen, dann müssen Sie nochmal so ein Store-Kommando aufrufen. Ja, und das ist es dann gewesen. Also es ist relativ überschaubar, aber Sie sind natürlich ein bisschen eingeschränkt von den Möglichkeiten, die Sie haben, weil es eben gar keine weiteren Register gibt. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt komplizierte Berechnungen durchführen, die also aus mehreren Teilaufgaben praktisch bestehen, dann müssten Sie jedes Mal, wenn Sie so ein Teilergebnis berechnet haben, das steht dann ja im Makro drin, müssten Sie das mit einem Store-Kommando erst irgendwo im Hauptspeicher zwischenspeichern. Ja, und Sie wissen ja, Zugriffe auf den Hauptspeicher sind immer sehr kostenintensiv, also es dauert einfach eine Weile, bis die Daten übertragen wurden. In der Zwischenzeit kann die CPU nicht weiterarbeiten. Das heißt, eigentlich ist es etwas, was nicht wünschenswert ist, was man möglichst minimieren will. Ja, deswegen haben aktuelle CPUs so viele Register, damit sie da einfach mehr Zwischenspeichermöglichkeiten haben. Es gibt auch Varianten, die man jetzt nicht Akkumulatormaschine nennt, CPUs, die ganz viele Register haben, aber trotzdem ein ausgezeichnetes Akkuregister. Ja, und da haben Sie dann so einen Mischbetrieb im Grunde, also Sie können weiterhin mit solchen Kommandos arbeiten, die sich immer auf den Akku beziehen, den immer mit meinen, aber es gibt dann die Möglichkeit, Daten vom Akku in ein anderes Register zu sichern und dann später wieder zurückzuholen. Ja, also das ist die Akku-Variante. Dann schauen wir uns die Register-Memory-Variante an, wobei ich jetzt nur eines von diesen beiden Bildchen beschreibe. Also wenn wir nochmal zurückgehen zur Übersichtsfolie, das sind ja praktisch zwei Varianten, die sich darin unterscheiden, wo das Endergebnis hingeschrieben wird, ja, in welchem Register das Ergebnis landet. Und wir gucken uns nur eine davon an. Und das ist praktisch diese hier. Damit Sie das in der Form machen können, dann müssten Sie erstmal den Wert von der ersten Variable praktisch aus dem Speicher auslesen und in ein Register reinschreiben. Ja, Sie haben hier mehrere Register zur Verfügung. Und dann haben Sie jetzt hier ein Addier-Kommando, was direkt drei Argumente akzeptiert. Und diese Argumente können jetzt beliebig sein. Die können also entweder Register sein oder Speicheradressen. Ja, in dem Fall haben wir zwei Register und eine Speicheradresse. Und das bedeutet eben, R3 soll die Summe von R1 und B werden. Ja, R1 enthält ja den Wert von A, den wir vorher schon ausgelesen haben. Und B ist jetzt der zweite Wert. Je nachdem, wie Ihre CPU genau aussieht, könnte es auch sein, dass es eine Möglichkeit gibt, direkt A und B aus dem Speicher raus zu addieren. Ja, ich bin jetzt hier von einer CPU ausgegangen, wo jeweils in so einem Aufruf immer nur eine Adresse aus dem Speicher verwendet werden kann. Aber es wäre auch denkbar, eben ein Modell, wo Sie alle drei Argumente auf den Speicher beziehen. Dann wird das Ganze noch kürzer. Ja. Und danach steht dann in Register R3 praktisch das Ergebnis der Addition und mit dem Store-Kommando schreiben Sie es dann noch zurück. Wenn man jetzt die Variante wählen würde, wo praktisch alles möglich ist, dann könnten wir uns dieses Load und Store auch sparen und einfach direkt schreiben add C, A, B. Ja, da würden sich dann C, A, B auf Speicheradressen beziehen und dann würde ein einziges Kommando dieses Ganze ja, aus dem Speicher was lesen, addieren und wieder zurückschreiben, in einem zusammenfassen. Ja, dann noch die Register-Register-Variante oder auch Load-Store-Variante genannt. Das ist also die, wo es überhaupt nicht möglich ist, in einem arithmetischen Befehl praktisch Speicherinhalte anzusprechen. Ja, das heißt, in dem Fall, wenn Sie zwei Werte aus dem Speicher addieren wollen, müssen Sie die beide zunächst in Register laden. Ja, das machen die ersten beiden Load-Kommandos in dem Beispiel. Wenn Sie die da drin haben, dann können Sie eine Addition ausführen und das Ergebnis in ein weiteres Register schreiben. Die Register sind jetzt hier immer unterschiedlich gewählt, einfach für den Fall, dass sie zum Beispiel die Werte in R1 und R2 noch brauchen. Aber typischerweise ist es auch möglich, dass das Ziel, was vorne steht, was jetzt hier R3 ist, dass sie da auch eines der beiden Register benutzen, die sie als Quelle praktisch verwenden. Ja, also sie könnten auch sowas schreiben wie add R1, R1, R2. Das würde auch gehen. Ja? Ah. Ja.
Kann das im Endeffekt auch nicht schneller sein, wie jetzt das so.
Naja, es kann insofern schneller sein. Also es macht natürlich dasselbe. Ja? Es muss auch, es kann ja nicht auf dem Speicher hantieren irgendwie und da was addieren, weil der Speicher selber kein Prozessor ist. Ja? Aber was hier ein Unterschied ist, Sie haben ja am Anfang, jedes Mal, wenn ein Befehl praktisch abgearbeitet wird, steht ja an erster Stelle, dass zunächst mal der Befehl überhaupt dekodiert werden muss. Also Sie holen praktisch, Sie wissen, wo ist mein Program Counter, Sie lesen die Informationen, die an der Speicherstelle stehen, finden dann raus, wie lang ist der Befehl überhaupt, also der Opcode, aus wie vielen Bytes besteht das Ganze, dann haben Sie es irgendwie in den Speicher geladen oder in den Prozessor geladen und dann wird geguckt, was muss ich hier machen. Und dann beginnt so ein mehrstufiges Verfahren, was dann irgendwann mit dem komplett abgearbeiteten Befehl endet. Und wenn Sie ein einziges Kommando haben, müssen Sie natürlich nur dieses eine Kommando einmal dekodieren und dann weiß die CPU, was sie tun muss. Sie muss dann immer noch diese drei Hauptspeicherzugriffe durchführen, die eine Weile brauchen werden. Aber diese Dekodierphase am Anfang, die ist abgeschlossen. Wenn Sie das Ganze in drei Kommandos zerlegen, wo Sie eben, oder vier Kommandos, wo Sie mehrere separate Transferbefehle drin haben, dann dauert das einfach den Tick länger. Jetzt kann man sagen, es spielt keine Rolle, weil das Dekodieren ist im Vergleich zu den Speicherzugriffen, die da gemacht werden müssen, so langsam, dass das so schnell, dass das im Promillebereich irgendwie ist und nicht spürbar ist. Aber wir haben ja auch Technologien wie Pipelining, wo wir uns auch noch mit beschäftigen werden in dieser Vorlesung. Und dann kann es schon sinnvoll sein, einfach das zusammenzufassen. Ja? Es gibt auch in einigen Prozessoren, diese Very Large Instruction Word heißt das, VLIW, das sind praktisch monströs lange Befehle, die einen ganzen Haufen von anderen Befehlen zusammenfassen. Ja, auch mit dieser Idee, dass einmal dieses lange Wort praktisch gescannt und dekodiert wird und dann die CPU weiß, was zu tun ist, ohne sich Schritt für Schritt dadurch hangeln zu müssen. Ja, also in dem Fall, wie gesagt, ist es jetzt so, dass wir hier nur Register zulassen und nichts anderes. Und ich meine, das hat bestimmte Konsequenzen, etwa wenn es darum geht, diese Kommandos jetzt als Opcodes irgendwie dann zu speichern, als einzelne Bytefolgen. Na, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie in so einem Kommando, was drei Argumente hat, wenn Sie da also Speicheradressen zulassen, dann werden diese Codes natürlich ziemlich lang. Komme ich aber nachher nochmal drauf. Ja, und hier ist dann noch dieses etwas merkwürdigere Modell der Stackmaschine. Also da muss man sich vorstellen, dass eben in der CPU praktisch ein Stack ist, da wo normalerweise die Reihe von Registern ist, haben Sie jetzt einen Stack und Sie können dann nicht in der Mitte irgendeinen Wert rausgreifen, sondern müssen das Teil halt wie einen normalen Stack verwenden, können also immer nur oben was draufschachteln oder was wegnehmen. Ja, es gibt also so Pop- und Push-Operationen, um jetzt direkt auf die Werte zuzugreifen oder den Stack direkt zu manipulieren. Und alle arithmetischen Operationen, auch logische Operationen, wenn Sie sowas wie ein XOR oder ein OR von 2 Bytes machen wollen, ja, diese ganzen Dinger, die haben jetzt keine Argumente mehr, sondern die haben praktisch implizite Argumente. Das heißt nämlich, wenn Sie sowas wie add ausführen, bedeutet das einfach, nimm die obersten beiden Einträge auf dem Stack, führ dann die Operation, was auch immer es ist, in dem Fall eben die Addition damit durch und schreib das Ergebnis wieder auf den Stack drauf. Ja, das ist so ein bisschen auch wie wenn Sie beim normalen Programmieren jetzt mit einem normalen Stack arbeiten, da legen Sie auch auf den Stack irgendwelche Funktionsargumente, rufen dann eine Funktion auf, die nimmt sich die Argumente, macht irgendwas damit und legt den Rückgabewert auch wieder auf den Stack am Schluss, wenn sie zurückkommt, sodass dann die aufrufende Funktion oder die Ebene darüber, dass die praktisch das runterholen kann und sieht, aha, das ist das Ergebnis. Nur eben, dass das Ganze jetzt wirklich innerhalb der CPU stattfindet, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass so ein Stack nicht unbegrenzt ist. Das heißt, man müsste dann vorsichtig sein, wenn man irgendwelche rekursiven Dinge damit macht und praktisch an die Grenze von diesem CPU-internen Stack kommt. Ja, es hat Entwicklungen gegeben, sowas in Hardware zu bauen. Ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, ob da wirklich was draus geworden ist, was man kaufen kann. Aber das Ganze gibt es eben in Java. Jetzt haben wir schon gesehen, wir haben diese Möglichkeiten, dass die Kommandos eine, zwei oder drei Argumente nehmen. Und wenn wir jetzt eben das Modell betrachten, wo es nur immer ein Argument gibt und eine Maschine sehen, die nur so arbeitet, dann haben wir eine Ein-Adress-Maschine. Und da hat man meistens dann den Akku, ja, der praktisch immer Quelle für diese ganzen Operationen ist und gleichzeitig auch Ziel. Das ist also einfach nochmal im Detail dargestellt, das Modell, was wir eben schon kurz in der Übersicht gesehen haben. Und wir wollen jetzt nochmal schauen, was da Vor- und Nachteile davon sind. Es ist jetzt natürlich so, dadurch, dass Sie nicht diese große Komplexität von einer Maschine haben, die mehrere Register hat und alle möglichen Kombinationen von den diversen Befehlen zur Verfügung stellt, haben Sie natürlich insgesamt eine sehr übersichtliche, schlichte Architektur. Und alles, was sehr einfach ist, kann man auch sehr schnell machen. Ja, das heißt, diese sehr simplen Befehle, die grundsätzlich mit dem Akku arbeiten, die kann man sehr schnell ausführen lassen. Und auch, wenn Sie gucken, wie groß so ein assembliertes Programm wird, was Sie erzeugen, dann ist es auch so, dass jeder Befehl nur sehr wenig an Speicher verbraucht. Weil was können Sie da haben? Es kann sein, dass Sie irgendwie direkt den Akku manipulieren. Das können Sie dann wahrscheinlich als ein Byte langen Befehl darstellen. Oder es kann eben sein, dass Sie irgendwas mit einer Speicheradresse machen, dann brauchen Sie eben praktisch einen Byte am Anfang, um den Befehl zu kodieren und dahinter steht die Adresse. Ja, und länger werden die Befehle nicht. Und weil das eben so ist, dass Sie diesen einheitlichen Aufbau haben, können Sie auch eine Standardbefehlslänge vorgeben. Ja, Sie können also sagen, bei mir hat jeder Befehl 4 Bytes. Zum Beispiel, also wenn es praktisch umgesetzt wird aus dem Assembler-Quellcode in das Binärprogramm, was dann laufen kann, dann wird jeder Prozessorbefehl genau 4 Bytes lang sein. Und das gibt Ihnen den Vorteil, dass wenn Sie zum Beispiel gerade einen Befehl ausgeführt haben, dann müssen Sie ja den Program-Counter aktualisieren, also müssen den auf den nächsten Befehl setzen. Ja, und wenn Sie eine einheitliche Länge haben, dann ist das natürlich immer dasselbe, was zu tun ist. Also zum Beispiel einfach Addition von 4. Ja, wenn jeder Befehl 4 Zeichen lang ist, dann ist klar, der nächste Befehl ist immer 4 Positionen weiter hinten. Wenn Sie keine einheitliche Befehlslänge haben, dann müssen Sie praktisch immer die Informationen mitschleppen, was ist der aktuelle Befehl für einer gewesen, wie lang war der. Ja, und diesen Wert müssen Sie dann addieren. Und sowas wie ja, Addition eines beliebigen Wertes, der ja auch wieder irgendwo drinstehen muss, der wird auch in irgendeinem internen Register drinstehen, ist natürlich auch wieder aufwendiger, weil Sie praktisch eine echte, volle Addition durchführen müssen, als wenn Sie sowas machen wie 4 addieren. Ja, weil Addition von einer Konstanten, das können Sie irgendwie hardwaremäßig verdrahten, sodass das schneller geht, als wenn Sie sagen, ich addiere 2 beliebige Zahlen. Ja. Ein anderer Vorteil ist auch noch, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, wie das Alignment von den einzelnen Programmteilen im Hauptspeicher ist. Ja, also wenn Sie praktisch ab Adresse 0 irgendwie loszählen, dann wissen Sie genau, an welchen Stellen sich Befehle befinden. Dann kann es nicht sein, dass zum Beispiel, wenn jetzt jeder Befehl Länge 4 hat, dass dann ab Adresse 2 ein Befehl startet. Ja, wenn Sie also sowas wie einen Sprung hätten in eine oder zu einer Adresse, die kein Vielfaches von 4 ist, dann wäre an der Stelle schon klar, irgendwas ist hier kaputt, dieses Programm kann nicht ausgeführt werden. Ne? Man kann sogar noch weitergehen und könnte sagen, ich speichere die unteren Bits gar nicht mehr mit. Ja, wenn ich weiß, was auch immer ich mache, irgendeine Adresse, die ich anspringen will, die ist Ziel eines Sprungs, ja, die muss immer hinten die letzten beiden Bits 0 haben. Das heißt, die könnte ich wegschmeißen und überhaupt nicht mehr mitspeichern. Ja, aber wo Vorteile sind, gibt es in der Regel auch Nachteile. Einfachheit führt eben dazu, dass man sich mehr Gedanken machen muss, wie man jetzt eine komplexe Problemstellung mit diesen einfach strukturierten Befehlen lösen kann. Ja, das ist so ein bisschen wie die Frage High-Level-Programmieren, Low-Level-Programmieren. Ja, je komplexer und hilfreicher die Werkzeuge sind, die ich verwende, desto mehr Energie muss ich halt auch da reinstecken, damit ich die überhaupt benutzen kann. Und hier haben wir eben ein sehr einfaches Programmiermodell, das heißt, ich habe eine größere Anstrengung, um jetzt einen Algorithmus zum Beispiel umzusetzen auf solche simpleren Befehle. Und jetzt ist es auch so, dadurch, dass wir keine weiteren Register haben, sondern nur den Akkumulator, muss ich also auch ständig irgendwo Dinge zwischenspeichern und das erhöht dann unter anderem den Speicherbedarf und verlängert halt auch die Laufzeiten, weil diese Speicherzugriffe eben teurer sind. Ja. Schauen wir uns mal ein Beispielprogramm an, was so arbeitet. Sie haben sich ja zwei Semester lang mit dieser MMIX-Syntax beschäftigt. Deswegen werde ich immer wieder Beispiele bringen, die auch in dieser Sprache geschrieben sind. Ich kann das jetzt nicht einschätzen. Sind Sie da zwei Semester lang so drin gedrillt worden, dass Sie da fit drin sind und MMIX im Schlaf sprechen können oder eher gar nicht? Also... Ja, also sind Sie, wenn Sie das ordentlich gemacht haben, dann sind Sie richtig fit da drin. Okay. Gut, also schauen wir uns dieses Beispiel an. Das Ziel ist hier, diesen Bruch da oben auszurechnen. Da tauchen drei Variablen x1 bis x3 auf, die sind irgendwo im Speicher abgelegt. Und es soll eben dieser Bruch berechnet werden, also da haben wir auf oberster Ebene erstmal ein Produkt, dann wird eine Summe gebildet und am Ende noch eine zweite Summe bzw. Differenz und dann werden diese beiden Werte noch durcheinander dividiert. Ja? Und wie sieht es jetzt aus? Also in dieser MMIX-Syntax zunächst mal die Vorbelegungen praktisch von diesen Variablen, ja, die schreiben wir einfach in drei Speicherzellen rein und geben denen noch einen symbolischen Namen, damit es als Assembler-Programm verwendet werden kann. Dann dieses Kommando Akku ist $1, ist einfach nur eine Umbenennung, ja, dass wir das Register 1 als Akku ansprechen können innerhalb dieses Programms. Und dann geht's los in der Zeile 5 bei Main. Es wird also zunächst mal in das erste Register, in den Akku, wird der Inhalt der Speicherzelle X2 geladen. Ja, da steckt ja unsere Variable X2 praktisch drin. Und jetzt kommen immer wieder mal so Blöcke. Also der nächste Block besteht aus dem Laden eines weiteren Wertes in ein anderes Register. Ja, da holen wir das X3 in das Register 2 rein. Und dann wird ein Multiplikationsbefehl hier ausgeführt, der eben als Eingabe den Akku und dieses zweite Register nimmt und das Ergebnis wieder in den Akku reinschreibt. Das ist für normales MMIX natürlich zu umständlich, das würde man so nicht machen, aber das Ganze soll eben verdeutlichen, wie eine Akkumaschine arbeitet. Und bei einer Akkumaschine ist es eben so, das Ziel von der Berechnung kann immer nur der Akku selber sein. Und eines der Argumente, mit denen gerechnet wird, einer der Operanden, muss auch der Akku sein. Ja, deswegen fängt es immer an mit Akku, Akku, irgendwas. Und ja gut, da wird die erste Multiplikation durchgeführt, das ist das Produkt x2, x3. Dann geht es weiter, jetzt holen wir das x1 dazu und addieren das drauf, auch wieder in so einem Block, Wert laden und dann die Berechnung ausführen. Dann haben wir ein Zwischenergebnis, ja, wir haben praktisch den, was ist das, der Zähler, x1 plus x2, x3 haben wir jetzt ausgerechnet und schreiben das in die Variable x3 rein. Ja, im Moment steht es noch im Akku, da schreiben wir es rein. Dann wird der Wert x1 wieder geladen. Jetzt wollen wir den Nenner ausrechnen, x1 minus x2. Sie sehen schon, das ist immer dasselbe Prinzip. Ja, wir verwenden halt irgendwie die Register, um jeweils an die Sachen ranzukommen. Wird die Differenz berechnet, die Differenz wird auch wieder weggeschrieben in eine Variable. Und im letzten Schritt haben wir dann Zähler und Nenner und können die Division ausführen.
Wir haben noch einmal eine Operation, hatten wir zweimal. Also einen Akku nur einmal swappen muss, nicht zweimal.
Ja, wird es wirklich besser, wenn Sie es andersrum machen?
Ja, momentan muss ich ja einen Akku zweimal tauschen. Ich muss ja vom Zähler zurück in den Nenner, dann Nenner ausrechnen, dann muss ich wieder den Zähler in den Akku schieben.
Ah.
Wenn ich es umgekehrt mache, dann rechne ich zuerst den Zähler, rechne ich zuerst den Nenner aus. Und dann tue ich den Nenner in den Akku schieben, dann rechne ich den ganzen Nenner aus und dann habe ich ja direkt echt einen Nenner im Akku und dann kann ich nicht mehr was
auf der Seite. Ja. Ja, das könnte man umdrehen.
Also ja. Der Akku zweimal tauschen.
Ja. 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 Gut, also das ist das Ganze in dieser M-Mix. Syntax. Ich habe das dann nochmal umformuliert in etwas, ja, wie es auf einer richtigen Akkumaschine aussehen würde. Ja, weil wenn man wirklich eine Akkumulator-CPU hat, dann muss man halt das Ziel nie angeben, weil das Ziel ja immer der Akku ist. Das ist jetzt im Grunde genau dasselbe Programm. Und es ist jeweils eine von diesen umrandeten Zweiergruppen, die also aus dem Nachladen eines zweiten Argumentes und der arithmetischen Operation besteht, ist jetzt zusammengefasst. Ja, also es geht auch wieder los, der erste Wert wird geladen in Zeile 4 und dann gibt es direkt ein Multiplikationskommando, was praktisch den Inhalt der Speicherzelle auf den Akku drauf multipliziert. Ja, es fallen also diese zusätzlichen Ladebefehle weg und es fällt weg, dass man explizit angibt, dass man mit dem Akku arbeitet. Ja, weil der Akku immer Ziel und Quelle jeder Operation ist. Und damit wird es dann etwas kürzer. Ja, jetzt hatte ich Ihnen gesagt, Akkuprogramme sehen in der Regel etwas länger aus. Warum ist es jetzt kürzer geworden? Ja, es hat mehr damit zu tun, dass es einfach nicht vernünftig ist, in MMIX so zu programmieren, wie ich das auf der Folie davor gemacht habe. Weil MMIX eben keine Akkumaschine ist und einfach andere Möglichkeiten bietet. Na, wenn ich natürlich die Möglichkeiten meiner Architektur nicht ausnutze, kann ich beliebig ineffiziente Programme schreiben. Okay, dann... ja, wir hangeln uns durch die Möglichkeiten durch, eine Adresse, zwei Adressen oder drei Adressen. Dann haben wir hier die zwei Adressbefehle. Da ist klar, es gibt immer zwei Operanden, die verwendet werden. Und in dem Fall ist es immer so, dass der zuerst genannte Operand, dass man den als Ziel verwendet. Ja, jedenfalls im Rahmen der Notation, wie ich es jetzt hier in der Vorlesung benutze. Es gibt auch Assembler-Sprachen für irgendwelche CPUs, wo es genau umgedreht ist. Aber das ist ja im Prinzip einfach nur Geschmackssache, wie man das Ganze definiert. Ja, also bei uns soll immer ganz links das Ziel stehen. Und das heißt also, wenn ich sowas mache wie irgendein Kommando x1, x2, dann meine ich damit immer, ich will in x1 einen neuen Wert reinschreiben und der entsteht in dem Fall aus x1 und x2 durch Verknüpfung in irgendeiner Form. Ja, weil ähnlich wie beim Akku auch hier der erste Operand immer selber auch eines der Argumente ist. Ja, ich kann also bei so einem Zwei-Operanden-Befehl oder Zwei-Adress-Befehl kann ich nicht sagen, addier A und B und schreibt es nach C, sondern ich muss immer einen der beiden Werte überschreiben mit dem Ergebnis, was da rauskommt. Ja, also in dem Beispiel für die Addition add $1, $2, das heißt eben, bilde die Summe der beiden und schreib sie in den ersten Operanden rein. Und in MMIX-Syntax sieht es ähnlich aus, da müssen wir halt dann wirklich explizit zweimal dieses $1 angeben. Einmal ganz vorne, um es als Ziel zu nennen und dann an der zweiten Stelle nochmal, um es auch als Argument für die Addition zu benutzen. Wenn wir jetzt wieder diese Rechenaufgabe mit dem Bruch betrachten, dann sieht das Ganze so aus, wenn man eben zweistellige Befehle verwendet. Ja, wobei das jetzt wieder in MMIX umgesetzt ist. Das heißt natürlich, dass unsere Multiplikation, Addition und so weiter, dass sie wieder drei Argumente hat, weil die Syntax von MMIX halt so ist. Aber Sie sehen, das Schema, diese ganzen Befehle mit drei Argumenten, da stimmen immer die ersten beiden Argumente überein. Ja, weil wir hier einfach davon ausgehen, dass es eben erzwungen ist, dass das erste Argument gleichzeitig auch das Ziel sein soll von der Berechnung. Und das wird etwas übersichtlicher, wenn man die Syntax wieder anpasst und sagt, ich gehe von einer anderen CPU aus, die eine echte Zwei-Operanden-CPU ist oder wo die Befehle so umgesetzt sind. Und dann kriegt man diese Syntax. Also das, was jetzt da fett auf der linken Seite ist, ist praktisch die Änderung, ja, wo ich einfach nur noch zwei Operanden bei diesen arithmetischen Kommandos verwende und dann sage, der erste Operand, der ist immer sowohl Argument als auch Ziel. Ja, ist Quelle und Ziel gleichzeitig. Und rechts daneben habe ich nochmal den original MX-Code geschrieben. MX?
Nee, ich meine solche, was? Die den ersten Operanten und gleichzeitig als Zieloperanten. Sind es dann generell, machen die ja doch, dass die jeden Befehl auf 3 Byte lang haben? Ist das nicht der Befehl auf 3 Byte ist?
Wenn Sie bei den 3 Operandenmaschinen?
Also bei 2 Operandenmaschinen.
Bei zwei Operanden ist es normal möglich, dass Sie sowohl Register als auch Speicheradressen ansprechen. Das heißt, da haben Sie eine variable Länge. Weil ein Register können Sie ja viel kürzer beschreiben als eine Speicheradresse.
Ja.
Die MMIX, die ist immer, besteht immer aus 4 Teilen. Ja. Deswegen ist es bei MMIX auch nicht möglich, dass Sie direkt Speicheradressen verwenden. Ja. Na, es war schon weitergegangen. Also die dritte Variante ist dann eben, dass wir 3 Adresskommandos haben und das ist das, was Sie das letzte Jahr schon die ganze Zeit gemacht haben, weil das eben das natürliche Format von MMIX ist, wo Sie halt immer das Ziel und 2 Quellen angeben und die dürfen übereinstimmen, müssen es aber nicht. Hier ist auch nochmal am rechten Rand dieses Beispielprogramm wieder umgesetzt und Sie sehen, das nutzt jetzt halt irgendwelche zusätzlichen Register Nummer 6 und 7. Ja, Sie haben ja 255 Stück, die Sie da verwenden können und benutzt die einfach, um die Zwischenergebnisse zu speichern und prinzipiell sind Sie damit natürlich mit weniger Befehlen am Ziel. Ja, tatsächlich ist dieses Programm jetzt nicht kürzer als das Programm, wo wir das Ganze als zwei Argumente oder zwei Adressbefehle betrachtet haben. Aber das liegt einfach daran, dass das Rechenproblem sehr leicht ist. Es ist so, wenn man kompliziertere Sachen berechnet, dass man häufig Teilausdrücke zum Beispiel in so einer Formel finden kann, die mehrfach verwendet werden, die innerhalb der Berechnung an mehreren Stellen auftauchen. Und dann profitieren Sie natürlich davon, wenn Sie das in ein neues Register reinschreiben und dort zwischenspeichern und dann mehrfach verwenden können. Ja, ansonsten müssten Sie wieder so Kopieroperationen haben, wo Sie es erst noch in ein anderes Register schieben. Ja, vorteilhaft ist es, weil die Programme intuitiver, verständlicher werden. Ja, es ist einfacher, etwas mit drei Adressbefehlen zu formulieren. Und in der Regel werden die Programme auch kürzer. Ja, weil sie können mit einem Drei-Adressbefehl alles machen, was sie mit einem Zwei- oder Ein-Adressbefehl tun können. Aber andersrum gilt es nicht. Ja, deswegen haben sie normalerweise eine Verkürzung. Das Problem ist jetzt nur, je nachdem, was wir für eine Architektur haben, wenn wir von einer 64-bittigen Architektur ausgehen, also 2 hoch 64 Bytes Speicher unterstützen, dann ist natürlich eine Adresse, also eine Speicheradresse 64-Bit lang. Und wenn Sie jetzt diese komplette Freiheit haben wollten, dass Sie sagen, ich will auch Befehle haben, wo ich zwei Speicherinhalte addiere und das in einen dritten Speicher reinschreibe, dann müssten Sie ja praktisch erlauben, dass Sie drei komplette Speicheradressen innerhalb eines Befehls kodieren. Ja? Das heißt, Sie kriegen dreimal die 64-Bit plus noch irgendein Anfangsstück, was eben sagt, welches Kommando hier eigentlich kommt. Und das ist natürlich sehr lang. Und weil man solche langen Formate nicht haben will, hat man sich bei MX zum Beispiel dafür entschieden, dass es einfach nicht möglich ist, direkt Speicheradressen in diesen Kommandos zu verwenden, ja, sondern dass wir eben diese Load-Store-Geschichte haben. Es müssen zunächst mal alle Dinge, die wir brauchen, aus dem Speicher in die Register übertragen werden. Dann kann ich meine drei Adressbefehle verwenden, die sich dann jetzt auf bis zu drei Register eben beziehen. Und danach, wenn ich es im Speicher haben will, muss ich es wieder zurückschieben in den Speicher. Hallo? Dann gibt es jetzt noch als letztes nochmal diese Stack-Maschine, die man auch als Null-Adress-Maschine bezeichnen kann, weil sie hier eben überhaupt keine Argumente an die Operationen übergeben können. Und das heißt, dass es im klassischen Sinne keine Register da sind. So eine CPU wird trotzdem irgendwelche internen Register haben, weil sowas wie ein Program-Counter haben sie auch in dem Fall. Aber es gibt keine Register, die sie direkt benutzen können, wo sie irgendwas reinschreiben können. Es gibt nur diesen Stack. Und wenn Sie sich anschauen, was jetzt passiert, wenn wir da diese einfachere Formel A minus B in Klammern mal C ausrechnen wollten, dann sehen Sie eben, wie hier schrittweise ein Stack aufgebaut wird. Am Anfang ist der Stack noch komplett leer. Dann geht man hin und schiebt das C auf den Stack drauf, anschließend das A und das B. Und dann kann man sagen, ich will die obersten beiden Einträge im Stack, die jetzt A und B sind, die will ich, was will ich damit? Ich will B von A abziehen. Ja, das heißt, dann wird das Kommando sub aufgerufen und das nimmt sich jetzt die beiden A und B vom Stack und führt die Subtraktion durch und schreibt das Ergebnis zurück. Ja, das sehen Sie hier in dem nächsten Schritt, sind A und B praktisch gepoppt von dem Stack und das A minus B ist gepusht worden auf den Stack drauf. Ja, durch diese Sub-Operation. Und dann haben wir schon die beiden Faktoren für das Produkt, das wir bilden wollen. Und das heißt, dann muss am Schluss noch die Multiplikation ausgeführt werden und dann steht einfach das Endergebnis da drauf. Ja? Und die Art und Weise, wie jetzt der Stack aufgebaut wird, kann man sich im Prinzip auch als Baum veranschaulichen, der einfach diesen mathematischen Ausdruck zerlegt. Ja? Sie können es also analysieren, dieses in Klammern A minus B mal C, was ist das? Vom Äußersten betrachtet ist das ein Produkt. Ja, dann können Sie anfangen mit einem Baum, der hier so ein Produkt enthält und es ist ein Produkt, hat immer zwei Komponenten und in dem Fall ist ein Teil von dem Produkt ist das C, da hört es dann auf, ja, und das andere ist das A minus B und das ist dann wieder eine Summe, das heißt, da geht der Baum noch weiter, also haben wir hier eine Operation, wieder ein Minus. Und das verwendet A und B. Ja. Und wenn Sie praktisch diesen Baum konstruiert haben, dann können Sie daraus direkt die Reihenfolge bestimmen, in der Sie die Argumente auf den Stack legen müssen, um dann das richtige Ergebnis auszurechnen. Und was jetzt ganz interessant ist dabei, einige von diesen Operationen sind natürlich kommutativ. Ne? Das heißt, sie sind vertauschbar. Ob ich A mal B oder B mal A rechne, ist egal. Das heißt, anstatt diesen Baum hier zu nehmen, könnte ich auch sagen, ich gucke mir das andersrum an. Und habe stattdessen diesen Baum. Ja, ich schreibe jetzt die ABC-Werte nicht nochmal rein. Und das kann dann sein, je nachdem welchen von diesen beiden Bäumen man umsetzt, dass man also mit etwas weniger Befehlen auskommt. Ja, je nachdem wie Sie das machen, müssen Sie öfter oder seltener noch so einen Push und Pop einbauen. Beliebig vertauschen lässt sich das Ganze aber natürlich nicht. Ja, also das Minus zum Beispiel ist nicht kommutativ. Ob ich A minus B rechne oder B minus A, das ist nicht dasselbe. Das heißt, da kann ich das nicht vertauschen. Und ich muss mir natürlich auch im Klaren darüber sein, wie genau mein Suboperator funktioniert. Also ob ich, wenn ich A minus B ausrechne, ob ich dann erst A auf den Stack lege und dann B oder ob ich erst B und dann A auf den Stack lege. Ja, das hängt halt davon ab, wie das Ding arbeitet. Also hier in dem Beispiel ist man davon ausgegangen, dass man erst das A auf den Stack legt und dann das B, ja, sodass man von oben, wenn man drauf guckt, das B zuerst sieht und es dann trotzdem A minus B rauskommt. Jetzt hatte ich Ihnen gesagt, es gibt nicht wirklich oder zumindest mir nicht bekannt kaufbare CPUs, die so funktionieren, also wirkliche Stackmaschinen, die in irgendwelchen Rechnern drinstecken würden. Aber das Prinzip der Stackmaschine ist in der virtuellen Maschine umgesetzt, auf der Java basiert. Also die Java Virtual Machine ist so eine Stackmaschine. Und dazu gucken wir uns dieses kleine Programm an, das rechnet einen größten gemeinsamen Teiler aus, ja, Mathematik mit dem Algorithmus von Euklid. Und das basiert halt darauf, dass es immer so Modulo-Berechnungen macht, also Reste bei Division praktisch ausrechnet. Und dann finden so Vertauschungen statt und am Ende hat man dann den größten gemeinsamen Teiler rausgefunden. Und das haben Sie vielleicht in der Mathe-Einführung oder in der Schule auch schon mal gesehen. Den Algorithmus an sich will ich jetzt nicht beschreiben, aber ich will Ihnen zeigen, wie dieser Code umgesetzt wird. Und zwar sind das praktisch die Kommandos, die dann in diesem JVM-Code rauskommen. Ja, tatsächlich wird das Ganze natürlich in irgendwelche Bytes, also in Binärcode umgesetzt, aber es gibt auch eine Assemblersprache für diese Java Virtual Machine und die Kommandos in dieser Assemblersprache, die sehen so aus. Schauen wir uns ein paar von den Kommandos an. Diese SI-Push und BI-Push, das sind so Kommandos, die direkt die Werte, die angegeben sind, auf den Stack draufschieben. Und dann gibt es iLoad und iStore, die entsprechen praktisch Push und Pop. Ja, und mit den Sachen, die dann auf dem Stack drauf liegen, können Sie dann Berechnungen durchführen, wie eben Addition und so weiter, so wie wir uns das bei der Stackmaschine angeguckt haben. Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen zu dem Java-Code, dann sehen Sie, es gibt hier nur eine einzige Operation, die überhaupt benutzt wird, das ist dieses Prozentzeichen, ja, also Rest bei Division ausrechnen. Ja, das ist praktisch, wenn wir 10 durch 3 dividieren, bleibt Rest 1. Und damit taucht auch nur ein einziges arithmetisches Kommando in diesem Java Assembler Code, nenne ich es mal, auf. Und das ist das IREM. Und IREM, also Remainder, REM wie Remainder, gibt Ihnen den Rest bei der Division. Und es funktioniert eben genau so, wenn wir zum Beispiel die Zeilen 7 bis 9 angucken, da werden Speicherzellen 1 und 2 ausgelesen mit iLoad. Ja? iLoad ist ein Push-Kommando, das heißt, die Werte an diesen Speicherzellen werden beide auf den Stack drauf gepusht. Und dann wird IREM ausgeführt und es macht genau das, was eben so eine Stackmaschine tut. Es nimmt sich die beiden Werte vom Stack, berechnet diesen Rest bei Division und schreibt das Ergebnis wieder auf den Stack oben drauf. Das heißt, in dem nächsten Schritt, dann in Zeile 10, kann man dann gucken, was ist denn das für ein Wert und den mit iStore da runterladen und dann weiter bearbeiten. Ja, und dann sehen Sie noch, dann gibt es da Go-To-Befehle und irgendwo ist auch was Bedingtes drin. If equal in Zeile 12, das ist ein Kommando, was das ist praktisch ein bedingter Sprung, wenn der Wert, der auf dem der gerade gelesen wurde vom Stack, wenn der 0 ist, dann geht es in Zeile 26 weiter und da endet das Programm.
Ja? Sind die Zeilenumsprünge normal so separat, also es geht ja von 0 auf 3, dann auf 4, dann auf 6 oder am Ende geht es von 23 auf 26? Ist das normal bei diesem?
Ich gehe davon aus, dass das die absoluten Positionen sind, das sind die Byte-Positionen. Ja, das sind ja die meisten Kommandos, da geht es immer um 1 weiter und es gibt jetzt nicht so viele Speicherzellen, die da angesprochen werden können. Also es gibt irgendwo am Anfang gibt es praktisch eine Übersicht, was an Speicherzellen verwendet wird. Das sind diese Unterstrich 1, 2, 3 und so weiter und die Adressen sind irgendwo anders.
Da steht ja in Zeile 0 ist das...
ja, 0, ist ein, 0 braucht praktisch 3 Byte. Ja, der erste Befehl braucht 3 Byte, der nächste Befehl braucht nur 1 Byte. Ja, weil der Befehl istore 1, der hat kein Argument. Also der wird durch ein einzelnes Byte als Opcode praktisch umgesetzt. Ja, aber die Befehle si-push und bi-push, die haben Argumente. Das heißt, diese Zahlen 12, 28 und 96, die müssen irgendwo abgelegt werden. Und deswegen sind die länger. Der erste ist 3 Byte lang, der SI-Push und der BI-Push ist 2 Byte lang. Ja, BI-Push wird Byte-Integer-Push oder sowas sein. Ja, also das ist ein Beispiel dafür, dass dieses Konzept der Stack-Maschinen irgendwo eingesetzt wird, wenn auch nur in einer virtuellen Maschine. Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Je nachdem, was ich mache, ist so ein Befehl natürlich sehr unterschiedlich lang. Wenn ich also zulasse, dass ich in einem Kommando 3 Speicheradressen anspreche, dann müsste ich eben bis zu 3x64 Bit praktisch kodieren in so einem Kommando, während es vielleicht andere Anweisungen wie NOP, also No Operation, gibt, die vielleicht nur ein einziges Byte lang sind. Ja. Ich habe also die Wahl, ob ich eine flexible Länge von diesen Kommandos erlaube oder ob ich sage, das muss fest sein. In der flexiblen Variante weiß man nicht, wie lang ein Kommando tatsächlich ist. Man muss praktisch von vorne anfangen, das zu lesen, die ersten Bytes, daraus erkennen, um welche Art von Kommando es sich handelt und dann weiß man, was für Argumente jetzt noch folgen und kann daraus dann auf die Gesamtlänge schließen. Und das gestaltet eben einige Sachen etwas kompliziert, zum Beispiel schon alleine diesen ersten Dekodierschritt, ja, weil ich eben nicht sagen kann, ich lese eine bestimmte Menge Informationen aus dem Speicher und dann verarbeite ich das, sondern ich lese erstmal nur das erste Byte und dann muss ich schon mit dem Dekodieren so einen Halbschritt machen, muss ich schon anfangen und sagen, ja, was ist denn das? Das ist ein Kommando, was irgendwas mit Adressen macht, aha, dann folgen noch Adressen, wie viele folgen denn? 2 Stück und dann kann ich praktisch weiterlesen und den Rest holen aus dem Speicher. Ja, also das ist ein bisschen umständlich und ich habe auch nicht diese Ausrichtung an irgendwelchen Vielfachen von Bytes. Ja, das, was ich Ihnen vorhin gesagt hatte, dass wenn ich Länge 4 einheitlich habe bei jedem Kommando, dass dann entsprechend Befehle auch immer nur an Vielfachen anfangen, das funktioniert dann nicht. Und das ist eine Art und Weise, die wir in dieser komplexen Struktur finden. Ja, also Complex Instruction Set. Und bei den RISC-Prozessoren, da finden wir das eher nicht. Ja, da sind wir nämlich bei der anderen Variante. Wenn wir also feste Länge haben, dann spielt es keine Rolle, was für ein Befehl es ist. Der muss diese feste Länge haben. Das macht es uns leichter, das Ganze auszulesen. Aber dann haben wir eben das Problem, dass wir jetzt nicht mehr beliebig komplizierte Operanden hinten dranhängen können, weil eben diese vorgegebene Länge uns halt einfach limitiert. Ja, und das löst man dann in der Regel, indem man sagt, es dürfen also nur Registeroperanden sein und nicht Adressen. Weil wenn ich Adressen zulasse, kriege ich direkt so riesige Kommandos, dass es eben nicht mehr vernünftig zu benutzen ist. Ja, und das mit dem Platzbedarf, da habe ich Ihnen mal ein Beispiel gemacht, wo man einfach mal sieht, wie jetzt der unterschiedliche Bedarf ist. Es geht darum, es soll hier eine Formel ausgerechnet werden. Zwei Zahlen werden einmal addiert, einmal werden sie subtrahiert und aus den beiden Zwischenergebnissen wird noch das Produkt gebildet. Und die Werte liegen am Anfang im Speicher und am Ende soll das Ergebnis auch wieder im Speicher stehen. Und wenn wir das in der Register-Memory-Variante uns angucken, wo es also möglich ist, direkt auf die Speicherzellen zuzugreifen, ja, dann heißt es ja, dass wir da solche Befehle verwenden können wie add c, a, b. Ja, da sind praktisch drei Adressen anzugeben. Jetzt haben wir gesagt, eine Adresse kann 64 Bit, ich habe hier mit 32-Bit-Adressen gearbeitet. Ja, also dann wären das 4 Byte für jede Adresse. Ja, das sind die kleinen Zahlen, die da drunter stehen. Für C, A und B werden 4 Bytes benötigt. Und für das Addieren an sich, das werden wir auch irgendwie kodieren müssen. Und das Kleinste, was man halt machen kann, ist ein Byte. Ja, es könnte auch sein, dass es 2 Bytes sind, aber ich gehe mal davon aus, das Addierkommando ist was Elementares, dass das sich über ein Byte kodieren lässt. Und genauso funktionieren die Sub- und die Mull-Befehle. Und wenn man das Ganze aufaddiert, dann sieht man dieses Programm als binärer Block, ist praktisch 39 Byte lang. Ja, wenn wir jetzt dasselbe Problem betrachten in einer Struktur, wo wir nicht die Möglichkeit haben, solche komplexen Befehle zu verwenden, dann würden wir da hingehen und zunächst die beiden Werte A und B in Register kopieren. Ja, dafür brauchen wir diese beiden Load-Kommandos in der ersten Zeile vom unteren Bereich. Und da bin ich jetzt auch wieder davon ausgegangen, dieses grundsätzliche Befehlswort Load, dass wir das über einen Byte kodieren können, wobei in dem Byte auch schon die Registernummer drin steckt. Ja, also ich habe praktisch Load R1 als eigenen Code und Load R2 als eigenen Code und so weiter. Und dann muss man trotzdem auch wieder die Adressen angeben. Das bleibt dabei, eine Adresse braucht 4 Byte. Und genauso kommt zu den Load-Befehlen am Ende noch ein Store-Befehl, der das Ergebnis zurückschreibt, das ist dasselbe. Und dazwischen findet dann die Berechnung statt. Und die Berechnung verwendet jetzt nur noch Register. Ja, das heißt, bei den Additionen, Subtraktionen und Multiplikationen muss ich nur noch die Register angeben. Und das kann ich kompakt kodieren. Jeder Befehl davon braucht praktisch nur 2 Byte. Und wenn ich das zusammenzähle, obwohl der Quellcode länger geworden ist, ist praktisch die Umsetzung in dem Binärcode, die ist dann nur noch 21 Byte lang. Also damit habe ich ein kompakteres Programm erzeugt. Ja, damit sind wir dann heute einen Tick früher am Ende. Dafür haben wir auch keine Pause zwischendrin gehabt. Das nächste Mal ist dann nächste Woche, nicht heute nochmal für die, die etwas später gekommen sind. Wir machen also heute praktische Übungen, nicht am Rechner, sondern ich habe ein Aufgabenblatt für Sie. Die Vorlesung geht nächste Woche weiter und da kommt noch mehr zu diesen Adressierungsarten und dann gucken wir uns ein paar Befehlskategorien an, die Sie jetzt im Rahmen von den MMIX-Geschichten in den ersten beiden Semestern vielleicht noch nicht gesehen haben. Und je nachdem, wie weit wir kommen, geht es auch noch los mit dem neuen Block zum Thema Leistungsbewertung. Gut, danke.